Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Kritische Stunden in Pakistan. Oppositionsführerin Bhutto wird in ihrem Haus festgehalten. Lokführerstreik in Deutschland. 1000 Güterzüge sollen seit Streikbeginn abgestellt worden sein. Inventur im Schweizerwald. Fast ein Drittel des Landes ist bewaldet und die Waldfläche wird grösser. Und der erste Wintersturm bringt viel Wind in der Schweiz. An der Nordsee droht eine Sturmflut. Um 13 Uhr ein viel kritisierter über seine viel kritisierte Reise. Jean Ziegler war als UNO-Berichterstatter für das Recht auf Nahrung 2 Wochen in Kuba. Er schildert seine Eindrücke und Begegnungen im Land Fidel Castros im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Loy.
In der pakistanischen Stadt Peshawar hat ein Selbstmordanschlag auf das Haus eines Ministers 4 Tote gefordert. Das meldet das pakistanische Fernsehen. Der Minister selbst sei bei der Bombenexplosion nicht verletzt worden. In Islamabad versucht die Oppositionsführerin Benazir Bhutto am Morgen, ihr Anwesen in einem gepanzerten Fahrzeug zu verlassen und die Absperrung der Polizei zu durchbrechen. Sie wurde dabei aber gestoppt. Bhutto war zuvor unter Hausarrest gestellt worden, vor einer geplanten Massendemonstration gegen Präsident Musharraf in der benachbarten Stadt Rawalpindi. Dort wurden mehr als 6000 Polizisten zusammengezogen. In Deutschland haben sich bisher mehr als 1800 Lokführer am Streik im Güterverkehr beteiligt. Besonders betroffen ist der Osten Deutschlands. Wie die Lokführergewerkschaft GDL meldet, stehen seit dem Streikbeginn gestern Mittag rund 1000 Züge still. Die Deutsche Bahn spricht hingegen von deutlich weniger Zügen, die ausgefallen seien. In der Schweiz ist vom Streik im deutschen Güterverkehr bisher wenig zu spüren. Betroffen ist lediglich die BLS Cargo. Zurzeit seien 15 Güterzüge der Lötschbergbahn nach Deutschland blockiert, so die BLS. Die Schweizer Wälder werden immer grösser. Laut dem Bundesamt für Umwelt ist die Waldfläche in den letzten 11 Jahren um fast 5% gewachsen und beträgt heute 1,2 Millionen Hektaren. Das ist fast ein Drittel der Fläche der Schweiz. Katrin Hug.
In den Alpen und auf der alten Südseite hat die Waldfläche deutlich, nämlich um 9%, zugenommen. Der Grund: in den Bergen erobert der Wald nicht mehr genutzte Albflächen zurück. Im Jura und im Mittelland veränderte sich die Waldfläche hingegen nicht groß. Andreas Götz, Vizedirektor im Bundesamt für Umwelt.
Die Studie hat gezeigt, dass wir eigentlich in einer glücklichen Situation sind, dass eine natürlich nachwachsende Ressource, und da haben wir ja nicht viele in der Schweiz, dass die wächst, dass wir im Bereich Sicherheit, im Bereich Energie, auch im Bereich CO2, dass wir dort ein Potenzial haben, darum uns andere beneiden.
Denn der Wald übernehme wichtige Funktionen als Schutzwald, er nehme CO2 auf und Holz sei ein ökologischer Energielieferant. Währenddem der Laubholzvorrat in allen Regionen zugenommen hat, ist beim Nadelholz eine Abnahme zu verzeichnen.
Die Lötschbergbahn BLS hat einen neuen Direktor. Der bisherige SBB-Mann Bernard Gielmo übernimmt die Nachfolge von Matthias Tromp, wie die BLS AG mitteilt. Der 41-jährige Gielmo ist bei der SBB derzeit als Leiter des Geschäftsbereiches Betriebsführung und als stellvertretender Leiter der Division Infrastruktur tätig. Tromp tritt auf Mitte 2008 als BLS-Direktor zurück. Die Blauzungenkrankheit hat nun auch einen Rinderbetrieb im Kanton Basel-Land erreicht, in der Gemeinde Wohlen. Der gesamte Viehbestand des betroffenen Betriebs wird derzeit auf die Seuche untersucht. Laut dem Bundesamt für Veterinärwesen wurden die Schutzzonen erweitert, auch wegen eines neuen Falles in Süddeutschland. Sie umfassen derzeit Regionen in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Jura und Solothurn. Bisher sind 3 Schweizer Höfe von der Blauzungenkrankheit betroffen. Die Stadtzürcher Schulklasse, die im letzten Frühling als sogenannte Horrorklasse in die Schlagzeilen geraten war, ist doch nicht so schlimm. Eine Untersuchung der Vorfälle im Schulhaus Borweg hat gezeigt, dass es keine generellen Missstände und Führungskrisen gegeben hatte. So wird klar, dass nur zwei Lehrpersonen ihre Stelle wegen der schwierigen Klasse aufgaben. Medien berichteten über Wochen, sechs Lehrerinnen und Lehrer hätten ihre Stelle gekündigt. Vereinzelte Fehler räumt der Untersuchungsbericht dennoch ein. Insbesondere der Leiter der zuständigen Schulbehörde wird gerügt. Die Konsumentenstimmung in der Schweiz ist weiterhin gut. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft alle drei Monate erhobene Konsumentenindex liegt unverändert bei 15%. In den nächsten 12 Monaten erwarten die Konsumentinnen und Konsumenten insbesondere eine Verbesserung ihrer finanziellen Lage, aber auch steigende Preise, wie aus den SECO-Zahlen hervorgeht. So optimistisch wie seit rund 6 Jahren nicht mehr beurteilten die Befragten auch die Sicherheit der Arbeitsplätze. Ein Orkantief hat in der zweiten Nachthälfte in der Schweiz zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde geführt. Am stärksten blies es im Neuenburger Jura. Aber auch auf den Hügelzügen des Mittellandes und den Gipfeln der Voralpen lagen die Windgeschwindigkeiten über der Orkanschwelle von 117 Stundenkilometern. Im Mittelland wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde gemessen. Über allfällige Schäden ist bis jetzt nichts bekannt. In Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland gehen unterdessen die Vorbereitungen auf eine schwere Sturmflut in der Nordsee weiter. Diese wird am Nachmittag erwartet.
In Pakistan, im Land im Ausnahmezustand, ist die Anspannung groß. Die politische Krise spitzt sich zu. Seit heute Morgen steht die Führerin der Opposition, Benazir Bhutto, unter Hausarrest. Trotz Versammlungsverbot hatte sie für heute zu einer Großdemonstration aufgerufen. Ob ihre Anhänger trotzdem auf die Straße gehen und mit welchen Folgen, ist offen. Auslandredaktor Franco Battel berichtet.
In einer gepanzerten Limousine versuchte Benazir Bhutto heute, ihre Residenz in Islamabad zu verlassen und die Sperre um ihr Haus zu durchbrechen. Bewaffnete Einheiten hinderten sie daran. Bhutto konnte aber, geschickt inszeniert, mit einem Megafon ein paar Worte an die wartende Menge richten. Der Kundgebung aber, die sie heute in der Nachbarstadt Rawalpindi hätte anführen wollen, muss sie wohl fernbleiben. Ob diese überhaupt stattfindet, ist fraglich. Das Regime von Präsident Musharraf hatte in den letzten Tagen alles unternommen, um ein direktes Kräftemessen mit seiner Widersacherin auf der Straße zu verhindern. Er ließ den Ausnahmezustand ausrufen, Anhänger Bhuttos offenbar zu Tausenden festnehmen, die Stadt Rawalpindi mit Polizei und paramilitärischen Einheiten abriegeln. Der langjährige NZZ-Korrespondent in Neu-Delhi, Bernhard Imhasli, zu den Hintergründen, warum das Regime bei Bhutto nun hart zugreift.
Sie hat das Regime jetzt offen herausgefordert. Wenn diese Demonstration wirklich ein Erfolg wird, dann wird das eine Ermutigung werden für alle, die Musharraf und seiner Partei feindlich gesinnt sind, Ähnliches zu tun.
Und dies versucht Musharraf mit allen Mitteln zu verhindern. So hatte er gestern angekündigt, die Parlamentswahlen würden, wie von der Opposition gefordert, bald durchgeführt, noch vor dem 15. Februar. Gleichzeitig versprach der Präsident, er wolle seine Uniform abgeben und damit die direkte Macht über das Militär. Mit beiden Ankündigungen weicht Musharraf US-amerikanischem Druck, will damit aber auch die Opposition schwächen. Die letzten Wochen und Monate waren in Pakistan reich an Konfusion und Kehrtwendungen, und es stellt sich durchaus die Frage, ob Bhutto am Konfrontationskurs mit Musharraf festhalten wird, hatte sie doch noch vor ihrer Rückkehr nach Pakistan mit ihrem Widersacher paktiert. In dieser Frage sei das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen, sagt NZZ-Korrespondent Bernhard Imhasli.
Ich glaube, sie hat bis heute eigentlich es vermieden, Musharraf persönlich anzugreifen. Und deshalb, glaube ich, hat sie sich bis heute eigentlich auch eine Hintertür offen gehalten. Die heutige Konfrontation könnte natürlich auch diese schließen.
Stellt sich die Frage, ob es der Opposition unter dem Ausnahmezustand und nach dem Hausarrest für Bhutto überhaupt möglich sein wird, Musharraf auf der Straße ernstlich herauszufordern.
Dilo, das Orkantief mit Kern über Norwegen, hat in weiten Teilen Westeuropas zum ersten heftigen Herbststurm geführt. In der Schweiz blieb es bei orkanartigen Böen. An der Nordsee hingegen wappneten sich Bewohner und Behörden für eine drohende Sturmflut. Im Südosten Englands wurden Hunderte von Menschen vorsorglich evakuiert, auf den Ölplattformen vor der norwegischen Küste die Produktion eingestellt. und in den Niederlanden, in Rotterdam, musste man zum ersten Mal überhaupt das Sturmflutwehr schließen, das vor 10 Jahren gebaut worden war, um den größten Hafen Europas zu schützen. Elsbeth Gucker.
Das hat es noch nie gegeben. Die Maaslandkehring, das Flusswehr in der Nähe von Rotterdam, wurde noch nie aus Sicherheitsgründen geschlossen. Seit dieses Bauwerk, auf das die niederländischen Wasserbauingenieure ganz besonders stolz sind, seit dieses Wehr 1997 eröffnet worden ist, wurde es nur zu Testzwecken geöffnet und geschlossen. Das Wehr besteht aus 2 Armen, die aussehen wie liegende Eiffeltürme und auch dieses Ausmaß haben. Werden sie geschlossen, füllen sich ihre Hohlräume mit Wasser und sorgen dafür, dass die ganze Konstruktion auf den Grund des Flusses absinkt. Ruhen sie auf dem Grund, ist der 360 Meter breite Flussweg hermetisch abgeschlossen. Damit werden mehr als 1 Million Menschen, die im Hinterland von Rotterdam leben, vor den Fluten geschützt. Kurz vor Mitternacht haben die Behörden den Schließvorgang des Wehrs nun erstmals aus Sicherheitsgründen in Gang gesetzt, weil die Meteorologen einen bis zu 3 Meter höheren Meeresspiegel erwartet hatten. Schlussendlich stieg das Wasser um 2,84 Meter. Auch die Osterschelde wurde in der Nacht abgeschlossen. Dieses Wehr besteht aus 65 gigantischen Betonpfeilern, die in Reih und Glied in diesem in die Nordsee mündenden Flussarm stehen. Droht eine Sturmflut, werden die Stahltore zwischen den Pfeilern geschlossen und die Hohlräume in den Sockeln der Pfeiler mit Wasser gefüllt. Auch hier gilt, wenn mit einer Meereserhöhung von mehr als 3 Metern zu rechnen ist, wird es geschlossen. Die Schließung war die einzig richtige Entscheidung. Die Wasserbehörden haben heute Morgen einen Wasserstand von plus 3,43 Meter gemessen. Beide Wehre, jenes bei Rotterdam und jenes in der Osterschelde, werden noch sicher bis im späteren Nachmittag geschlossen bleiben. So lange muss sich die Schifffahrt gedulden. Der schwere Sturm machte auch eine Deichwacht notwendig. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren wurden letzte Nacht sämtliche Deiche entlang der Nordseeküste bewacht. Bis zur Stunde gehen die Behörden davon aus, dass die enormen Wassermassen nicht zu Schäden an den Deichen geführt haben. Auf den Watteninseln im Norden des Landes kam es teilweise zu Überschwemmungen. Vor allem die Häfen, die außerhalb der Deiche liegen, wurden überflutet. Doch im Großen und Ganzen blieben die Schäden in den Niederlanden begrenzt.
Die Aufregung war groß und die Schlagzeilen dick über jene Schulklasse, die in einem Stadtzürcher Schulhaus seit 2004 die Lehrkräfte gleich reihenweise verschliss. Und auch in anderen Schulhäusern schienen Wüstezustände zu herrschen, geherrscht zu haben. Nun liegen die Ergebnisse der im Frühling angeordneten Untersuchung also vor und offensichtlich war das alles halb so wild, Sonja Schmidmeister in Zürich. Was sind die Befunde im Einzelnen?
Ja, die Juristin, die die Ereignisse im berüchtigten Schulkreis untersucht hat, kommt zum Schluss, dass von generellen Missständen oder generellen Führungsmängeln nicht gesprochen werden kann. Fehler seien zwar gemacht worden, aber nur punktuell. Den Schulbehörden wirft sie vor, dass zur Entlastung eine Lehrperson eingesetzt wurde, die offenbar überfordert war. Daher auch die Empfehlung, die Qualifikation insbesondere von Vikaren, die nur wenige Stunden übernehmen, besser zu prüfen, gerade wenn es sich um schwierige Klassen handelt. Scharf kritisiert wurde vor 7 Monaten ja auch der Schulpräsident Andreas Rüegg. Ihn entlastet die Studie, wenigstens im Fall der angeblichen Horrorklasse. Er habe vor allem versagt bei einem Personalkonflikt in einem anderen Schulhaus, doch auch da hält die Untersuchung disziplinarische Massnahmen wie Bußen oder Verweise nicht für angezeigt.
Wie ist denn die große Diskrepanz zwischen den damaligen Schilderungen, Berichten und Diskussionen und den heutigen Befunden zu erklären?
Ja, da gibt es wohl verschiedene Gründe. Die Schule ist in einem schwierigen Umfeld, die Anforderungen steigen, die Eltern reklamieren schneller, die Lehrpersonen sind nicht mehr so angesehen und praktisch jeder fühlt sich als Experte oder Expertin in diesem Bereich. Gerade in Zürich werden Themen denn auch schnell politisiert und medial aufgegriffen? Das war auch in diesem Fall so. Am Anfang war ja die Rede von einer Balkanklasse und von gewalttätigen Schülern. Beides hat sich überhaupt nicht bestätigt und dennoch haben politische Parteien versucht, Kapital aus dieser Diskussion zu schlagen. Ich denke da vor allem an die SVP. Das war ein gefundenes Fressen, wenige Wochen vor den kantonalen und wenige Monate vor den nationalen Wahlen. Am Zürcher Beispiel zeigt sich aber auch ein generelles Problem. Die Schule ist im Umbruch. Sie wird einerseits professionalisiert, mit Schulleitungen ausgerüstet, doch die Verantwortlichkeiten sind noch nicht restlos geklärt. Viele Lehrpersonen sehen sich immer noch als Einzelkämpfer. Das gibt viel zu reden, da steckt viel Frustrationspotenzial dahinter. Und daher ist es für mich nicht erstaunlich, dass eine schwierige Klasse, wie es sie wohl an jeder Schule geben könnte, plötzlich benutzt wird, um das System Schule grundsätzlich zu diskutieren oder eben zu diskreditieren.
Informationen und Einschätzungen von Sonja Schmidmeister aus Zürich. Frankreich leistet sich eine Reihe von Auslandssendern, um die frankophone Sicht der Dinge in die Welt zu tragen. Das Nachrichtenfernsehen France 24, das Auslandradio France International, aber auch das weltweit verbreitete Informations- und Unterhaltungsfernsehen TV5. Der neue französische Präsident Nicolas Sarkozy wünscht sich nun mehr Übersicht in diesem historisch gewachsenen Wellendurcheinander und erwägt, die Sender unter einem Dach zusammenzufassen. Doch dies hätte Folgen, selbst für die Schweiz, und lockt prompt die Schweizer Bundespräsidentin aus der diplomatischen Reserve. Aus Paris Philipp Scholtmann.
Frankreich kann mit seinen eigenen Auslandssendern machen, was es will, doch das Informations- und Unterhaltungsprogramm TV5 muss von Sarkozys Reformen ausgenommen werden. Das in der Substanz die Position der Schweiz in dem diplomatischen Tauziehen um die frankophonen Auslandmedien, das Bundespräsidentin Micheline Calmiret diese Woche gar öffentlich auszutragen begann, in Form einer längeren Streitschrift in der renommierten Tageszeitung Le Monde. Denn TV5 wird zwar ebenfalls zu 80% von Paris finanziert, ist aber als Gemeinschaftssender angelegt der frankophonen Staaten. Belgien, Kanada und die Schweiz sind in der Trägerschaft mit gleicher Stimme vertreten und steuern eigene Programme bei. Im Falle der Schweiz sind es Reportagen, Filme und die Informationssendungen des Westschweizer Fernsehens, die über TV5 verbreitet werden. Mit dem deutschsprachigen Gemeinschaftsprogramm Dreisat ist der Kanal dabei nur beschränkt zu vergleichen, denn TV5 hat eine viel größere Reichweite mit einem Publikum auf allen Kontinenten. 25 Millionen Menschen in mehr als 200 Ländern sehen täglich das Programm, heißt es bei TV5. Insofern sei der Kanal nicht nur ein Westschweizer, sondern ein gesamtschweizerisches Anliegen, argumentiert man im Umfeld der Schweizer Außenministerin. Mithin eine einzigartige Möglichkeit, um die schweizerische Sicht der Dinge per Fernsehen rund um den Globus bekannt zu machen und erst noch für vergleichsweise wenig Geld. Denn die Schweiz bezahlt gerade mal einen Neuntel der Gesamtkosten, das sind 8 Millionen pro Jahr. Gemäß dem neuesten Verteilschlüssel kommt das Geld je zur Hälfte von der SRG und vom Bund. Frankreichseits ist noch nichts entschieden, doch Sarkozys Reformabsicht bei den Auslandssendern ist klar. Dafür gibt's zwei Gründe. Einerseits hat Frankreich noch immer ein hohes Defizit in der Staatskasse und sucht deshalb schon grundsätzlich nach Sparmöglichkeiten. Andererseits sind die französischen Auslandmedien neuerdings nicht mehr unantastbar, seit Präsident Chirac nicht mehr an der Macht ist. Sarkozys Berater wälzen in der Tat konkrete Pläne, die von einem gemeinsamen Dach über den verschiedenen Medien bis zu deren Fusion gehen, was allerdings auch in Frankreich bei den betroffenen Belegschaften noch für Protest sorgen dürfte. Was den Gemeinschaftssender TV5 betrifft, können sie nun auf die Unterstützung der Schweizer Behörden zählen, aber auch jener in Montreal und Brüssel. Kanada und Belgien kämpfen Seite an Seite mit der Schweiz für den bisherigen Status und damit die Unabhängigkeit des frankophonen Gemeinschaftssenders und hoffen, dass Frankreich nicht mit dem Gegenvorschlag reagiert. Wenn ihnen so viel an TV5 liege, könnten sie dafür ja auch mehr bezahlen. Heute findet in Luzern ein Ministertreffen statt zu dem Thema, an dem die Kleinen ihren Protest gegen die Pläne aus Frankreich auch offiziell deponieren werden.
In In der Watt und in Neuenburg finden am Sonntag die zweiten Wahlgänge für den Ständerat statt. Für die SP steht viel auf dem Spiel, hielt sie doch bislang 3 der 4 Sitze. In der Watt strebt die SP zusammen mit den Grünen nun gar eine linke Doppelvertretung in Bern an, wie dies in Genf der Fall ist. Die Ausgangslage allerdings ist offen und spannend. Patrick Mühlhauser.
Die Sozialdemokratin Geraldine Savary ist in der Watt mit dem besten Resultat in den Nationalrat gewählt worden. Das dürfte sie zuversichtlich stimmen für die Ständeratswahlen. Im ersten Wahlgang lag sie jedoch hinter den beiden bürgerlichen Kandidaten. Kein Wunder, der Freisinnige Charles Favre und Guy Parmelin von der SVP standen auf einer gemeinsamen Liste, während SP und Grüne im ersten Wahlgang getrennte Wege gingen. Aufgrund dieser Ausgangslage hat die bürgerliche Allianz dennoch etwas enttäuscht. Die beiden Kandidaten erreichten keine 40% der Stimmen und konnten vor allem die Sozialdemokratin nicht entscheidend distanzieren. Besorgniserregend für den Waadtländer SVP-Präsidenten Gerald Nico ist, dass auf 10% der Wahlzettel je einer der Bündnispartner gestrichen worden ist. Im zweiten Wahlgang müsse das Mitte-Rechts-Lager geschlossener auftreten, hofft Nico. Geschlossen treten diesmal auch die linken Parteien an. Nach dem ersten Wahlgang haben Sozialdemokraten und Grüne beschlossen, mit Geraldine Savary und Luc Recordon gemeinsam ins Rennen zu steigen. Unterstützung bekommen sie von der Arbeiterpartei. Zudem rief die CVP die Waadtländer auf, nicht für den SVP-Kandidaten Guy Parmelin zu stimmen. Die Spannung könnte somit am Sonntag in der Watt nicht größer sein, stehen sich doch praktisch 2 gleich starke Blöcke gegenüber. Interessant ist die Ausgangslage auch für den zweiten Wahlgang im Kanton Neuenburg. Neuenburg war bisher als einziger Kanton im Ständerat durch 2 Sozialdemokraten vertreten, Giselle Ori und Pierre Bonnot. Im ersten Wahlgang konnte sich der Freisinnige Didier Burkhalter zwischen die beiden schieben. Burkhalter, der als Nachfolger von Bundesrat Guschberg gehandelt wird, hat jedoch einen schweren Stand. Seine Partei befindet sich in Neuenburg seit Jahren im Krebsgang. Der Freisinn hat innert kurzer Zeit die Hälfte der Wählerschaft verloren. Burkhalter braucht deshalb Schützenhilfe. Ausschlaggebend wird sein, ob die Wählerinnen und Wähler der Bündnispartner, der SVP und der Liberalen Partei, den Gang zur Urne machen werden oder nicht.
In einem Monat kommt in Bundesbern das neu gewählte Parlament zum ersten Mal zusammen. Und dabei werden zahlreiche neue Gesichter zu sehen sein. Von den 200 Nationalrätinnen und Nationalräten sind 50 Neugewählte. In den vergangenen 2 Wochen haben wir einige dieser frisch Gewählten vorgestellt, von jeder großen Partei eine Person, die uns besonders aufgefallen ist. Heute setzen wir den Schlusspunkt mit einem jungen grünen Politiker aus Genf, Antonio Hodges. Hodges ist kein politischer Newcomer, ist zwar erst 31 Jahre alt, aber er sitzt schon 10 Jahre im Genfer Kantonsparlament und Hodges ist Parteipräsident der Grünen Genf, einer der erfolgreichsten grünen Parteien schweizweit. Jetzt tritt er aufs nationale Politparkett. Olivia Ebinger hat ihn getroffen.
Antonio Hodges sitzt auf der Mauer bei der Bundesterrasse in Bern. Die Bundesterrasse, die er kennt. Hier hat er nach verpasstem Zug mal auf einer Bank übernachtet. Jetzt kehrt er zurück, mit einem Glanzresultat in den Nationalrat gewählt. Seine politische Motivation ist der Kampf gegen Ungerechtigkeit. Der Vater von der argentinischen Militärjunta ermordet, die Mutter politisch aktiv, Flucht, Gefängnis für Mutter und Kind, Wiederflucht, Exil. Doch Hodges will kein Mitleid, wie in politischen Diskussionen oft aufscheine.
Par rapport à ces pauvres petits migrants qu'on doit accueillir, moi-même je suis un migrant et j'aime pas qu'on me dise pauvre petit migrant. J'aimerais juste qu'on me donne les instruments et que j'emploie moi-même à faire.
Hodges will gleiche Rechte für Ausländerinnen und Ausländer, damit sich diese selber politisch engagieren können. Deshalb auch die Grünen und nicht etwa die SP. Deren Haltung, Migranten zu bedauern und beschützen zu wollen, die ärgert Hodges.
Les Verts, on a eu une posture un peu différente. On n'a jamais dit on défend les étrangers. On dit non, il y a des citoyens qui sont de différentes origines et tous doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Et on demande aussi que les étrangers prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas à nous de les défendre, c'est à eux de se défendre eux-mêmes.
Der großgewachsene junge Mann, Jeans, schwarzer Mantel, Dreitagebart, eckige Brille und abgewetzte Ledertasche. Ungefragt erzählt er, was er an der Schweiz schätzt. Das Zusammenleben von Minderheiten, Respekt vor anderen, das Milizsystem in der Politik. Emotional sei er oft Argentinier. Politisch fühle er sich klar als Schweizer.
Pour certaines choses, je me sens très argentin. Pour d'autres, je me sens très suisse. Par exemple, sur la politique, je me sens très suisse.
Antonio Hodges Vergangenheit ist immer präsent. Ausländer sein, Migrant in der Schweiz. Selbstverständlich, sagt Hodges, denn er werde immer beides bleiben.
Chaque étape, chaque chose que je fais en politique, je le fais comme citoyen suisse, bien sûr, mais je le fais aussi comme migrant, quelque part, qui est, je crois que c'est un mythe que de croire qu'on est une fois dans sa vie, tout d'un coup, on est parfaitement intégré. Je crois que non, qu'on reste toujours originaire de quelque part et qu'on s'intègre et que cette intégration, elle est permanente.
Er spricht schnell, offen, bestimmt. Über sein Leben, seine Partei, seine Politik. Ganz offensichtlich, ein Politneuling ist der 31-Jährige nicht. Seit 10 Jahren gehört er dem Genfer Grossen Rat an, ist Parteipräsident der Grünen. In Genf eine starke Partei, zu zweit in der Regierung vertreten. Wenig überraschend stellt Genf im Bundeshaus nebst 2 grünen Nationalräten auch den ersten grünen Ständerat überhaupt. Genf mit seinem hohen Ausländeranteil, näher bei Frankreich als der Schweiz.
L'identité genevoise est multiculturelle. Et ça, c'est pas récent, c'est depuis des siècles que c'est comme ça.
Seit langem beschränken sich die Genfer Grünen nicht nur auf Öko-Themen. Ausländerpolitik ist eine grüne Tradition. So begann auch Antonio Hodges.
Moi-même, je suis venu à la politique pour le combat du droit de vote des étrangers au niveau communal.
Antonio Hodges wurde mit mehr Stimmen in den Nationalrat gewählt als der profilierte bisherige grüne Genfer Ueli Leuenberger. Genf honorierte seine Politik, eine Politik, die aus Kompromissen und Dialog, namentlich mit der FDP, besteht. Dies brachte ihm in der Deutschschweiz den Ruf ein, zu pragmatisch, zu sehr realo zu sein. Antonio Hodges lacht. Ausgerechnet er, der von der bürgerlichen Mehrheit nicht zum Genfer Parlamentspräsidenten gewählt wurde, wegen seiner Rolle bei den G8-Demonstrationen. Fundi oder realo bei den Grünen, dies sei längst überholt. Politik, so zitiert er Sartre, müsse sich auch mal die Hände schmutzig machen.
Il faut parfois se salir les mains, ça sert à rien d'avoir raison tout seul dans son coin, ça sert à rien de dire on va sauver le monde, mais par contre toujours garder les valeurs, les convictions claires et la ligne politique claire.
Kompromisse dort, wo Mehrheiten möglich sind, aber immer mit einer klaren grünen Position.
Das Porträt von Olivia Ebinger. Weitere Hintergründe zu den Wahlen finden Sie auf unserer Website drs.ch. Gleich 1. Emil Lehmanns Gast im Tagesgespräch ist Jean Ziegler. Er war als UNO-Berichterstatter für das Recht auf Nahrung in Kuba. Tagesgespräch im 1. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Simon Loy.
In der pakistanischen Stadt Islamabad hat Oppositionsführerin Benazir Bhutto erfolglos versucht, ihr Anwesen zu verlassen. Sie war zuvor unter Hausarrest gestellt worden, wegen einer geplanten Massendemonstration gegen Präsident Musharraf. In Deutschland haben sich bisher mehr als 1800 Lokführer am Streik im Güterverkehr beteiligt. Seit gestern Mittag sind mehrere hundert Züge nicht gefahren. Besonders betroffen ist der Osten Deutschlands. Die Schweizer Wälder werden immer grösser. Laut dem Bundesamt für Umwelt ist die Waldfläche in den letzten 11 Jahren um fast 5% gewachsen und beträgt heute 1,2 Millionen Hektaren. Das entspricht rund einem Drittel der Fläche der Schweiz.